Herzlich willkommen in diesem Podcast rund um die Themen Unternehmen, Female Leadership, Essverhalten und Körperbild. Ich bin Cornelia Fichtel, klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin, und in diesem Podcast spreche ich mit Female Leader über ihre persönlichen und beruflichen Erfolge und Herausforderungen, aber auch über ihre Beziehung zu ihrem Körper und ihrem Essverhalten. Mir gegenüber sitzt jetzt Jessica Wölfel. Herzlich willkommen live aus Bali hier im Food Feelings Podcast.
Ja, hallo, guten Nachmittag.
Wie spät ist es bei dir gerade?
Bei mir ist es jetzt kurz nach vier. Also wir kurz haben 7 Stunden vier. Zeitverschiebung.
Ja, ja. So cool. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst und dass ich dich in dieser traumhaften Umgebung hier vor den Laptop kriege.
Vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich geehrt.
Ja, absolut. Wir haben heute eine spannende Gesprächsreise vor uns. Ich weiß es so ein bisschen schon über dich. Ich weiß, du lebst auf Bali. Ich weiß, es gab mal eine Weltreise, ein Burnout. Es gibt das Thema ADHS, das dich persönlich, aber vor allem auch beruflich sehr beschäftigt, auf das ich mich sehr freue. Aber auch deine Erfahrungen mit dem Thema Essen und Bewegung, ja, finde ich sehr spannend. Und da freue ich mich jetzt wirklich, mit dir da einzutauchen. Aber erzähl mal, wie kommt es jetzt eigentlich dazu, dass du jetzt gerade in Bali sitzt, weil du bist nicht auf Urlaub, sondern du bist immer da.
Genau so sieht's aus. Also du hast gerade schon einen bunten Mix an Themen genannt, der auch so mich eigentlich widerspiegelt in meiner Vielfältigkeit, was genau der Grund ist, warum ich jetzt auch letztendlich irgendwie in Bali gelandet bin, nach über 6 Jahren Weltreise.
Wow.
Und ja, einmal um die Welt. Und genau, Bali ist halt der Ort, wo Menschen mit ADHS vor allem sehr oft vertreten sind. Also ich sage immer, das ist so das ADHS-Paradies hier, weil auf der einen Seite gibt's hier super vielfältige Dinge und auch Menschen, und alles hier ist einfach irgendwie ein Abenteuer, und natürlich ist es ein absoluter Traum, auf so einer Insel zu leben. Und ja, deswegen ist Bali meine Wahlheimat. Ich habe 2019 hier schon gelebt, bevor Covid losging, und bin jetzt wiedergekommen vor knapp einem halben Jahr. Und schauen wir mal, wie lange ich diesmal bleibe.
Richtig, richtig cool. Das ist etwas, wo ich, also das ist so in meinem Kopf, so meine Vorstellung, ja, das wäre toll. Und dann stelle ich mir das so idealisiert vor und denke mir, boah, das wäre so toll. Bin aber eigentlich gar nicht so der Typ dafür. Aber in meinem Kopf schwebt das immer so mit. Freue mich schon, was du dann erzählst. Oder vielleicht erzähl uns mal, was du jetzt auch beruflich machst auf Bali, weil du musst ja irgendwas arbeiten und du hast einen total spannenden Job, und ich finde, wie du deinen Job angehst, wie so deine Philosophie dahinter ist, finde ich total schön, weil es, finde ich, sehr ermutigt. Aber erzähl uns mal, was machst du denn beruflich?
Sehr gerne nehme ich euch hier mit auf die Reise. Also ich bin ADHS-Coach und habe aber einen sehr einzigartigen Ansatz, weil ich sage, ADHS ist eine Superpower, wenn du anfängst, dein Gehirn zu verstehen und anfängst, mit deinem Gehirn anstatt gegen dein Gehirn zu arbeiten. Das ist so meine Philosophie. Und ich habe einen sehr unkonventionellen Ansatz, das weiß ich, und vor allem aber auch einen sehr ganzheitlichen Ansatz, was zum einen daran liegt, dass ich selbst ich glaube, 6,5 Jahren ein Studium zur Ernährungsberaterin angefangen habe. Also das Thema Essen war für mich auch ein großer Teil meiner Journey, worauf wir gleich noch mehr darauf eingehen. Und das heißt, all diese Dinge, die ich auch auf der Weltreise aufgeschnappt habe, also ich habe mit Schamaninnen zusammengearbeitet, ich habe Breathwork-Seminare besucht, ich habe in einem Meditationszentrum gelebt. Also ich habe so viele unterschiedliche alternative Heilungsmethoden ausprobiert auf dieser Weltreise, weil ich halt einfach immer wieder gemerkt habe, dass ich einfach im deutschen Gesundheitssystem überhaupt nicht die Hilfe bekommen habe, die ich gebraucht hätte, um mit diesen ganzen inneren Themen klarzukommen. Und dadurch bin ich einfach um die Welt gereist und habe quasi auch so ein Stück weit versucht zu finden, okay, was funktioniert denn für mich langfristig? Und im Endeffekt haben dann alle diese einzelnen Puzzlestücke irgendwie so Sinn gemacht. Und ich habe das Ganze mit ADHS kombiniert. Und ja, es ist Eine Arbeit, die mich einfach, ich bin so dankbar für das, was ich mache. Es erfüllt mich zutiefst. Es ist so krass, immer wieder zu sehen, auch welche Veränderungen in der Kürze der Zeit möglich ist. Dadurch, dass ich so unkonventionelle Ansätze habe. Ich arbeite viel mit dem Unterbewusstsein und es sind halt alles Dinge, die, glaube ich, auch gerade so im Dachraum, wenn man jetzt irgendwie auch mit einer ADHS-Diagnose zu einem ganz normalen Therapeut oder Arzt geht, in der Form 0,0 bekommt. Und deswegen ist natürlich auch die Nachfrage entsprechend hoch, ja.
Sehr cool. Finde ich total schön. Weil du das gerade so angesprochen hast, meinst du die Hilfe in Bezug auf ADHS oder meinst du allgemein die Hilfe im europäischen System?
Ja, auf der einen Seite, ich meine, wenn man so lange im Ausland unterwegs ist, dann lernt man schon, unser Gesundheitssystem mehr zu schätzen. Also wir haben schon viel Hilfe in dem Sinne. Das Problem ist halt nur, dass es bei uns immer erst dann Hilfe gibt, wenn du krank bist. Also ich habe einfach aus eigener Erfahrung nicht wirklich das Gefühl, dass wir sehr viel auf Prävention arbeiten, sondern immer erst dann, wenn es kurz vor knapp ist. Und gleichzeitig aber halt auch, wir können die Ärzte oder Therapeuten noch nicht mal irgendwelche Schuld zuweisen, sondern also die Nachfrage ist auch einfach so hoch, weil so viele Menschen auch mit ihrer mentalen Gesundheit Probleme haben, dass halt oftmals einfach ist, so hier ist Pille A, damit du halt das Problem löst. Und wir deckeln halt einfach immer nur zu. Das ist so, wenn jemand ein gebrochenes Bein hat, dann kleben wir auch kein Pflaster drauf. Und ich habe halt das Gefühl, gerade wenn es so um Thema mentale Gesundheit oder ADHS und so weiter geht, machen wir das halt oft. Also anstatt wirklich an der Wurzel des Problems anzusetzen. Und aber es macht eben auch Sinn, weil einfach unser Gesundheitssystem völlig überlastet ist mit der Menge an Krankheiten, die wir einfach haben. Und da brauche ich, also bin ich der Meinung, dass wir insgesamt einfach einen viel, viel, viel alternativeren Ansatz brauchen und die Menschen sich, glaube ich, auch einfach danach sehnen, ja.
Absolut, kann ich dir nur zustimmen. Ich sehe das auch so. Deswegen bin ja auch ich in der Prävention tätig, weil ich mir auch immer gedacht habe, hey, weißt du, wir, wenn es um Essen geht zum Beispiel, wenn du eine Essstörung hast, dann ist es so, oh, schau mal, wie dünn die ist, schau mal, die hat eine Essstörung oder oh, schau mal, wie dick die ist, die hat da was. Aber davor, ja, gratulieren dir alle, wenn du plötzlich 20 Kilo abnimmst und wenn du erzählst, du hast den ganzen Tag nichts gegessen, weil du heute Abend essen gehst, dann finden das alle total super und bestärken dich. Und das fand ich persönlich als das Kranke an dem Ganzen. Weißt du, zuerst, genauso wie beim Alkohol eigentlich, oder? Du wirst animiert, du wirst ermutigt, das zu tun und dir wird Applaus gegeben. Und dann, ja, wenn du über diese kleine feine Linie drüber steigst und dann wirklich diese ausgewachsene diagnostizierbare Erkrankung hast, sage ich mal, dann ist plötzlich wuha. Und voll kann ich total verstehen. Erzähl mal, wie war denn das für dich, als du für dich herausgefunden oder erfahren, ich weiß ja nicht, wie das bei dir war, hast, dass du ADHS hast?
Ja, also im Endeffekt hatte ich genauso wie, glaube ich, der Großteil der Menschen, die mit dem Thema jetzt nicht wirklich viel konfrontiert worden sind, bisher eigentlich immer so dieses Bild von Zappelphilipp im Kopf, also so ein kleiner Junge, der im Klassenzimmer nicht stillsitzen kann. Das ist ungefähr alles, was ich über ADHS wusste, bis mein Mitbewohner mich irgendwann beobachtet hat, wie ich ständig von A nach B renne, vergessen habe, warum ich in den Raum gegangen bin, dann dahin gehe, dann habe ich wieder das gemacht und irgendwann guckt er mich an und sagt so, sag mal, kann sein, dass du ADHS hast und ich so, hä, nee, das haben doch nur kleine Kinder. Also das war so wirklich meine Reaktion. Also ich war komplett ignorant zu dem Thema und er hat es dann aber ein paar Mal gesagt und wie das halt so ist, ne, dann meine Neugierde kickt rein und dann habe ich das angefangen zu googeln und ich so, ja so gut, die eine oder andere Sache würde schon Sinn machen. Aber ich bin jetzt per se nicht unbedingt jemand, der irgendwie Sachen viel verliert, was auch so ein klassisches Zeichen von ADHS sein kann. Und deswegen war für mich so, okay, ein paar Sachen treffen zu, ein paar Sachen treffen aber auch nicht zu. Und dann typisch, ne, der Algorithmus, sobald du natürlich einmal danach geguckt hast, dann kommst du natürlich nur noch um die Ohren geflogen. Und dann habe ich halt auch gemerkt, dass es halt auch einen großen Unterschied zwischen ADHS in Frauen und Männern gibt, weil natürlich auch unsere Hormone einen ganz entscheidenden Anteil daran spielen, wie ausgeprägt auch unsere Symptome sind, vor allem auch zu welcher Zeit unseres Zykluses die Symptome extrem ausgeprägt sind. Und es war dann so dieses Down the Rabbit Hole und auch ganz typisch ADHS, wenn dann der Hyperfokus einmal kickt, dann ist so, du vergisst alles andere, dann ist nur noch so dieses eine Thema und es ist genau bei mir passiert über Wochen, Monate hinweg, habe ich mich jedes Buch gelesen, jede Studie, einfach ganz, ganz viele Erfahrungsberichte von Frauen mir dazu angeschaut und gecheckt so, hey, okay, das ist ADHS. Und daraufhin bin ich dann zu meinem Psychiater, der mich davor schon lange betreut hat, weil ich ja eben auch richtig krass unter Depressionen und Panikattacken und Binge-Eating und Binge-Drinking und die ganze Reihe gelitten habe. Und bin so hin und meinte dann so, hey, kann es vielleicht sein, dass es die ganze Zeit undiagnostiziertes ADHS war? Am Anfang war natürlich so die Reaktion eher so ein bisschen, hey, ich bin der Psychiater, ich weiß es ja wohl besser als du.
Ja, Klassiker.
Also ich musste dann tatsächlich, ich musste dann nochmal kommen, Schulzeugnisse vorlegen und so weiter und so fort. Also es war auf jeden Fall ein Prozess, auch die Diagnose zu bekommen. Und ich habe auch gemerkt, dass natürlich, und auch hier kann man ihm keine Schuld geben, der hat wahrscheinlich vor, keine Ahnung, 20, 30 Jahren sein Studium abgeschlossen. Und da gab es natürlich auch noch eine ganz andere Studienlage. Und wenn es natürlich kein Thema ist, mit dem du dich tagtäglich auseinandersetzt, und wir stecken einfach eigentlich echt noch voll in den Kinderschuhen, was so das Thema Studienlage bezüglich komplett Neurodiversität angeht, dann ist es klar, dass die Person dann natürlich nicht so die Information hat, wie wenn du dir das jetzt zur Hauptaufgabe deines Lebens machst, irgendwie zu verstehen, was dahinter steckt. Ne? Und ja, von daher, es war echt interessant, aber ich muss sagen, aber so bin ich insgesamt als Person auch einfach, ich kann dann Dinge sehr, sehr schnell in was Positives für mich verwandeln. Also es war so, ich glaube, ein oder zwei Wochen war es kurz so, hey, okay, wie wäre mein Leben gewesen, wenn ich es früher verstanden und gewusst hätte, dass ich so anders bin und halt warum ich mich oft als Kind so anders gefühlt habe und nicht reingepasst habe und so angeeckt bin. Und konnte das dann aber sehr, sehr schnell in was sehr Positives für mich umwandeln. Und ja, von daher, ich denke, ganz ehrlich, im deutschen Gesundheitssystem weiß ich nicht, wie viel einem eine offizielle Diagnose bringt. Es war dann zum Beispiel auch so, wenn es zum Beispiel um Thema Krankenversicherung im Ausland geht, hast du eigentlich nur Nachteile, wenn du eine Diagnose hast. Ich habe auch gehört, dass du teilweise dann irgendwie bei der Lebensversicherung oder so schlechtere Kriterien kriegst. Also Leute, solche Sachen. Von daher muss ich sagen, wenn du keine Medikamente für ADHS haben möchtest, was ich persönlich nicht nehme und auch nicht nehmen möchte, dann sehe ich eigentlich keinen Vorteil einer offiziellen Diagnose. Ich sehe einen riesen Vorteil darin, zu verstehen, dass du ADHS hast. Das war für mich ein ganz, ganz entscheidendes Puzzleteil. Ich bin einfach nur der Meinung, es braucht nicht unbedingt einen Arzt, um dir das zu bestätigen, dass du anfangen kannst, positiv für dich damit zu arbeiten und Dinge zu verändern.
Absolut. Ja, ich finde, du hast jetzt so ein paar wichtige Dinge genannt. Ich glaube, es ist ein ganz großer Part an diesem Ganzen ist, dass die Medizin ja nach wie vor sehr, ich sage jetzt, männlich ist. Also die meisten Untersuchungen, Studien gibt's halt mit Männern. Und dass sich das bei Frauen komplett anders zeigt, anders äußert, dass Frauen halt sehr eher nach innen gekehrt sind, eher die Angepassten sind. Wie kann man das entdecken? Wie kann man das wissen, wenn man halt Neurodiversität oder Erkrankungen oder Diagnosen oder was auch immer, Medikamente nur bei Männern untersucht, weißt du? Also dann so. Aber das ist auch ein wichtiger Punkt. Du hast jetzt auch Binge Drinking und Binge Eating angesprochen. Das ist ja etwas, wo man eine extreme Häufigkeit sieht zwischen ADHS und jetzt Binge Eating oder auch Essstörung, vor allem bei Frauen. Das heißt, dir war ja gar nicht klar am Anfang, dass es da einen Zusammenhang gibt. Du hast einfach dieses Essverhalten gehabt und dir war gar nicht klar, warum habe ich das, wo kommt das her?
Genau, richtig. Also insgesamt nicht nur, ob es um Essen oder Trinken oder Sonstiges geht, sondern das Grundthema bei ADHS ist ja dieser Dopaminmangel oder dass einfach dein Gehirn auch nicht ausreichend auf das Dopamin, was du prinzipiell hättest, zugreifen kann. Und dadurch ist halt alles, was uns in irgendeiner Form irgendwie dieses High gibt, das, wonach wir süchtig werden können. Also das kann alles sein. Das kann Essen sein, das kann Trinken sein, das kann Spielsucht sein, das kann Pornografie sein, Beziehungen auch. Also es kann alles sein, was sich in irgendeiner Form gut fühlen lässt, ist bei uns einfach so dieses Verlangen von ich will mehr. Einfach super krass ausgeprägt. Und dadurch ist einfach Suchtgefahr in egal welchem Bereich mit ADHS sehr, sehr stark ausgeprägt. Und das ist halt genau das Thema. Wenn du nicht weißt, dass du ADHS hast, dann bist du halt oftmals in dieser Spirale gefangen, weil du ja auch nicht weißt, wo du ansetzen kannst. Also ich habe halt, so wie wahrscheinlich viele andere auch, das einfach immer auch als persönliches Versagen gesehen. Also alle anderen können es ja irgendwie auch, alle anderen können auch abnehmen oder das oder das oder auch langfristig bei Sachen dabei bleiben, was mir auch immer schwierig gefallen ist, viele Jobwechsel und so weiter, obwohl ich sehr erfolgreich war in meiner Karriere. Aber das dann im Nachhinein zu verstehen, dass eigentlich all diese impulsiven Entscheidungen auch, die ich oftmals getroffen habe, aufgrund von Dopaminmangel waren dann halt auch einfach diese Erlaubnis irgendwie mal nicht sich darauf auszuruhen, und das ist ganz entscheidend und das ist auch mein Ansatz, aber dieses Mal durchzuatmen und zu verstehen, dass du halt mit dem, was du weißt und was du konntest, das Beste gemacht hast. Und jetzt, wo du es halt weißt, dass du es hast, kannst du daran ansetzen und kannst daran arbeiten. Aber für mich ging es vor allem ganz viel darum, so diese Selbstakzeptanz zu finden und zu verstehen, dass nicht ich als Jess fundamental falsch bin, sondern dass ich es einfach nicht besser wusste. Und dadurch, durch diese Akzeptanz, ist bei mir einfach ganz, ganz, ganz viel Heilung passiert.
Was hat es denn für dich ausgelöst, dann, als du diese, ich weiß, ich tue mir so ein bisschen schwer jetzt, weil in der Psychologie es ist nach wie vor eine Diagnose. Das heißt, es ist eine psychische Erkrankung laut europäischem und internationalen Gesundheitssystem. Ich weiß aber auch, also so gleichzeitig gibt es ja seit ein paar Jahren auch eine sehr starke Bewegung, die sich mit, also auch in der Forschung mit Neurodiversität beschäftigt, wo man quasi sagt, ja, aber Neurodiversität muss ja nicht jetzt eine Erkrankung sein, sondern jedes Gehirn ist anders. Können wir das nicht quasi auch als Diversität sehen und quasi die Diagnose wegmachen? Und ich glaube, dass das in der Zukunft sicher ein Punkt werden wird. Wie schon so oft in der Vergangenheit, dass wir Erkrankungen wegnehmen, weil wir draufkommen, es sind keine. Aber trotzdem geht's halt mit Leidensdruck halt sehr oft einher, wenn es nicht diagnostiziert ist. Ja, so wie du sagst, einfach der Dopaminmangel oder dann auch quasi damit einhergehend die Fähigkeit, mit Emotionen umzugehen, die zu regulieren, die zu spüren, ist ja etwas, was man dann lernen darf. Was hat das denn bei dir dann ausgelöst? Also wie hat dir die Diagnose geholfen und wie hast du was Positives draus gemacht? Weil ich habe schon oft auch die Erfahrung, auch mit Kundinnen, dass die das ganz anders sehen, ja, dass das für die sehr schwierig ist. Und jetzt muss man dazu sagen, es gibt natürlich Unterschiede, es gibt ein Spektrum, ja, und du kannst stärker betroffen sein oder weniger. Das heißt, wir können jetzt nicht für alle Betroffenen hier sprechen, aber genau, vielleicht kannst du so ein paar Impulse geben, dass es für die eine oder andere Hörerin oder Hörer ja vielleicht auch so ein bisschen einen Perspektivenwechsel ermöglicht.
Also ich glaube nicht, dass ADHS per se eine Krankheit ist. Aber die Schwierigkeit ist natürlich, dass durch diese Stoffwechselstörung im Gehirn einfach die Wahrscheinlichkeit für Depressionen, Panikattacken und so weiter, also eher so diese Zusammenhänge einfach höher ist. Das sehe ich halt als Schwierigkeit. Und deswegen ist es schon gut, dass es insgesamt da dann auch Unterstützung für im System gibt. Aber für mich ist einfach diese ganze andere Arbeit, die ich gemacht habe, also ich bin halt auch jemand, ich bin sehr spirituell, ich habe mich sehr, sehr viel auch mit der Arbeit von Dr. Joe Dispenza befasst, und das sind halt einfach alles so Ansätze, auch einfach dieses Prinzip von das, was du denkst, erschafft deine Realität, und wir kennen es alle, also das hat auch inzwischen, es hat nichts mit Spiritualität oder Guru zu tun, aber Fakt ist halt auch einfach, ne, wenn du natürlich in allem nur das Schlechte siehst, dann wirst du mehr Schlechtes anziehen, so, das ist einfach Fakt. Und so ist es auch bei ADHS. Und deswegen ist meine Devise auch, wenn du sagst, ich kann nicht, weil ich ADHS habe, hast du recht. Und wenn du sagst, ich kann, weil ich ADHS habe, hast du auch recht. Und deswegen bin ich auch so, auch aus meiner persönlichen Erfahrung, wenn ich überlege, wie schnell ich auch einfach richtig krasse Diagnosen gestellt bekommen habe, die dann offiziell in meinem Gesundheitsbericht standen, nach gefühlt 5 Minuten Unterhaltung mit Psychologen oder Psychiatern, ist halt voll schwierig. Und gerade wenn du natürlich irgendwie ein Teenager bist und es noch gar nicht trennen kannst und gar nicht unterscheiden kannst und das dann so zu deiner Wahrheit machst und anfängst, dich über diese Krankheiten und Diagnosen zu identifizieren und es so zu deiner Identität zu machen. Und das ist halt das Gefährliche. Also auf der einen Seite kann eine Diagnose super viel Erleichterung bringen, wenn du dich selber besser verstehst. Und gleichzeitig kann es dich aber auch in so eine Box drücken, wo du anfängst, dich selber klein zu halten und damit halt dann auch alles zu argumentieren. Und deswegen ist für mich einfach auch dieser Ansatz, mit dem ich arbeite, so entscheidend, weil es halt einfach darum geht, auch dieses, was ist das richtige Mindset dahinter, aber halt auch das Thema an der Wurzel zu bearbeiten. Also wirklich, wie kannst du denn gegen den Dopaminmangel arbeiten? Und all diese Geschichten. Und deswegen, es ist einfach ein Zusammenspiel aus so vielen unterschiedlichen Dingen. Aber für mich einfach diese ganze alternative Arbeit, die ich gemacht habe, war auch so der Grundbaustein, um halt dann auch positiv mit ADHS umzugehen, weil es einfach für mich wie mit allem anderen ist, kannst entweder in was das Positive sehen und ich habe mich einfach dazu entschieden, das zu meiner Wahrheit zu machen, dass das meine Superpower ist. Mhm. Und das heißt auch nicht, dass ich irgendwie den Menschen, die darunter leiden, dass ich das nicht als deren Wahrheit anerkenne oder sage, das ist für jeden so. Ich sage einfach nur, mir geht es wesentlich besser damit und auch meinen Kunden zu sagen, hey, okay, lass uns doch auf deine Stärken konzentrieren. Was sind denn die Dinge, die du besonders gut kannst, weil du so ein einzigartiges Gehirn hast? Und Fakt ist halt auch, und das sehe ich auch hier in Bali krass, wie unfassbar viele super erfolgreiche Unternehmer ADHS haben. Mhm. Weil das einfach die Menschen sind, die so krass außerhalb der Box denken, die die absoluten Innovationen in der Welt erschaffen. Und ich habe auch viele kennengelernt, die wissen selber noch gar nicht, dass sie ADHS haben. Natürlich, nachdem ich mich so tief mit dem Thema auseinandersetze, kann ich es natürlich relativ schnell einschätzen. Das heißt es nicht, um Gottes Willen, dass ich irgendwelchen Leuten irgendwelche Diagnosen stelle. Aber ich, ne, du kriegst halt irgendwann ein Gefühl dafür, wer könnte neurotypisch sein und neurodivers. Ne? Und da ist halt für mich einfach so, ich sehe jeden Tag den Beweis hier, dass es einfach so möglich ist, mit ADHS erfolgreich zu sein, wenn du weißt, wie du es für dich nutzt. Und das ist halt die ganze Devise. Und deswegen, ich möchte von niemandem die Erfahrungen schlecht reden oder kleinreden oder sagen, es ist Falsches. Ich sage einfach nur, ich habe für mich einen anderen Weg gefunden und möchte einfach andere Leute damit ermutigen.
Finde ich total schön. Also finde ich wirklich total super, weil so wie du gesagt hast, dieses Bild vorher von, ich bin dann in einer Box und dann definiert mich das und dann, ich habe auch so die Erfahrung gemacht, dass dann quasi, wenn man XY hat, dann ist man halt so oder so. Und dann beginnt man sich ja auch so, bewusst oder unbewusst, weiß ich jetzt nicht, beides wahrscheinlich, sich so zu verhalten und zu sagen, ja, aber das ist halt so, weil ich halt dieses oder jenes habe. Aber man kann auch sagen, hey, ich habe dieses oder jenes und wie gehe ich damit um? Wie hole ich da das größte Potenzial raus oder wie, keine Ahnung. Und wie hast du das für dich gemacht? Wie hast du entdeckt, was für dich wichtig ist und was dir gut tut?
Also für mich ist halt ein ganz entscheidendes Puzzleteil gewesen, auch so überhaupt mal zu verstehen, wie funktioniert unser Gehirn. Also ich habe mich halt auch sehr viel mit Neurowissenschaften und Neurobiologie auseinandergesetzt, um halt eben fundamental zu verstehen, was machen unsere Neurotransmitter, wofür ist unser Gehirn verantwortlich, also wie funktioniert dieses ganze Zusammenspiel? Dann halt die Tatsache, dass ich meine Ernährung so krass umgestellt habe und halt auch verstanden habe, wie auch unsere Darmgesundheit mit unseren Symptomen zusammenhängt. Also all diese unterschiedlichen Aspekte zu verstehen und dort anzusetzen. Deswegen, ich könnte dir jetzt niemals sagen, das war jetzt so die eine Sache, sondern es ist wirklich dieses Zusammenspiel aus ganzheitlichen Ansätzen und wirklich fundamental zu verstehen, einfach was es braucht. Und ja, ich sage immer, es gibt eigentlich eine Bedienungsanleitung für dein ADHS. Also wenn du halt wirklich diese ganzen unterschiedlichen Aspekte zusammensetzt, dann ist es eigentlich gar nicht so schwierig, seine Symptome mit relativ wenig Aufwand auch eigentlich krass zu verringern. Und also es ist wirklich dieses Zusammenspiel aus holistischer Gesundheit, das richtige Mindset und einfach auch diese Selbstakzeptanz davon, wie du bist und eben nicht gegen dich anzukämpfen und dich eben versuchen, in eine Box reinzudrücken. Und so viel Frustration kommt halt auch einfach davon, eben dann auch in der Gesellschaft so, ne, dieses Normal, wie wir es halt definiert haben und auch so, ne, der normale 9-to-5-Job und diese ganzen Sachen funktionieren halt in der Regel für die meisten ADHSler nicht wirklich. Und je mehr du halt versuchst, dich anzupassen und reinzudrücken, desto schlimmer werden die Symptome in der Regel eigentlich auch, weil du halt einfach gegen das, was dich ausmacht, gehst. Und je mehr du versuchst, dich in eine Box zu drücken, desto mehr merkst du, wie du innerlich ausbrechen willst. Und du hast ja vorher auch Alkohol gesagt, das ist halt auch so eine Sache, ne? Also ich habe jetzt tatsächlich letzte Woche mein Einjähriges ohne Alkohol gefeiert. und es war ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein für mich, weil Alkohol einfach auch ein krasses Mittel war, wie du vorher auch gesagt hast, Gefühle nicht zu fühlen und halt auch einfach von diesem, ich bin so überfordert von meinem eigenen Kopf, von meinen eigenen Gedanken, dass ich halt versucht habe, das mit Alkohol zu betäuben und auch jetzt kein Alkohol mehr zu trinken und mich halt bewusst auch mit diesen Gefühlen auseinanderzusetzen und mit mir auseinanderzusetzen. Und all diese Sachen waren eben so das Zusammenspiel, auch Selbstakzeptanz zu finden und dementsprechend auch ja, das, was mir geholfen hat, jetzt so gut damit umzugehen.
Ich finde das total schön, dass du nochmal vorher gesagt hast, dieses Puzzle, weil, Weil ich glaube, das ist es, oder?
Ja.
Also es gibt nicht diese eine Sache, mach das und dann ist alles supi, sondern es sind, ist die Summe von so vielen Kleinigkeiten. Du hast jetzt gesagt, mit Emotionen umzugehen, deine Gefühle zu fühlen. Ich schätze, du hast, weil du gerade auch gesagt hast, so wenn in deinem Kopf, wenn du da überfordert bist, das heißt, es braucht ja da auch für dich einfach Strategien, um deinen Kopf frei zu bekommen. Selbstmitgefühl. Also oder so nett zu mir sein und Akzeptanz ist, finde ich, auch total wichtig, weil gerade in unserer Gesellschaft dieses, so wie du sagst, gell, in eine Box passen müssen, das beginnt ja schon im Alter von, was, 3, 4 Jahren bei uns oder eigentlich schon früher, weil da wird ja dann auch verglichen, was kann dein Kind schon, was kann mein Kind schon, mein Kind ist da hinten, meins ist vorn, wuhu. Und dann in der Schule sitzt du so brav wie alle drin, bist du so gut wie alle anderen. Also es geht schon in so eine Richtung und da, du bist halt immer dann die Person, die auffällt. Du bist die, die zu viel quasselt, die die Hand oben hat, die unterbricht, die nicht zuhören kann, weil dann die eigenen Gedanken reinfliegen. Du bist die, die dann mehr isst oder, also so, du bist halt immer anders und das ist schon mühsam und das ist so schwer. Ja. Oder es passiert so schnell, dass man einfach sagt, ich bin falsch, weil alle anderen sind ja scheinbar anders. Ja, und das fand ich auch total schön, eben, dass du gesagt hast, dieses Akzeptieren.
Also das ist wirklich so ein entscheidender Teil. Und ich habe immer gesagt, ich fühle mich wie ein Alien. So, ich passe einfach nicht rein. Ich habe mich umgeschaut. Ich bin in einer kleinen Stadt groß geworden, ne? Und ich war einfach schon immer viel zu ausgefallen, viel zu verrückt. Ich hatte so Schwierigkeiten, mich irgendwie anzupassen. Auf der einen Seite war ich so dieser soziale Schmetterling und auch irgendwie so ein Stück weit ein Chamäleon. Ich konnte mich einfach überall anpassen, aber ich habe mich nirgendwo so wirklich angekommen oder akzeptiert gefühlt. Und das war einfach so ein Ding, was so viel Leidensdruck verursacht hat, was ein Grund war, warum ich oftmals zu Alkohol gegriffen habe, damit ich dann in sozialen Settings irgendwie das Gefühl habe, ich kann da mithalten oder ich passe da rein oder sonstiges. Und das halt dann rückblickend zu verstehen, wie das halt einfach alles zusammenhing, macht es dann eben so viel leichter, auch irgendwie netter mit dir umzugehen und eben nicht zu sagen, hey, okay, mit dir ist einfach was falsch, sondern ja, ich wusste es halt nicht besser. Ich wusste nicht, woher es kommt, ich wusste nicht, wie ich damit umgehe und heute ist das Alien mein Markenzeichen für mein Business. Und das ist das, was viele Leute auch anzieht. Ja. Und das ist es halt. Also das, was mich am meisten begleitet hat, negativ mein ganzes Leben, habe ich jetzt eben in was verwandelt, womit ich dann auch andere Leute anziehe, die halt sagen, hey, krass, so, sie versteht mich wirklich. Und halt, mein Leben hätte sich auch niemals so verändern können, wenn ich halt jetzt nicht gelernt hätte, auch einfach so krass, offen und authentisch über diesen Weg zu reden. Und es ist echt nicht einfach. Und es gibt auch negative Nachrichten, die ich bekomme, aber die Nachricht, die ich halt immer und immer wieder bekomme auf Social Media, ist dieses, hey, krass, du sprichst mir aus der Seele. So, du schaffst es irgendwie, Dinge, die mich mein ganzes Leben belastet haben, irgendwie in Worten zu beschreiben, die, wo ich selber nie Worte dafür hatte. Und dieses, ich bin halt jetzt so die Person, die den Alien schreibt, ins Leben gerufen hat. Einfach für all die Leute, die nicht dazu passen, die anders sind, die Freigeister, die Visionäre, die zu groß träumen. Und ja, habe einfach dazu entschieden, einen Platz für genau die Menschen, die eben so in der Gesellschaft nicht wirklich willkommen geheißen wurden, zu erschaffen und einfach ein Ort, wo Menschen wirklich so sein können, wie sie sind, mit all ihrer Einzigartigkeit, mit ihrer Andersartigkeit und genau das zu nutzen und es zu ihrer Stärke zu machen. Und ich hätte auch nicht mein Business, wenn ich das nicht zu meiner Stärke gemacht hätte. Und deswegen glaube ich einfach, dass, also ich habe einfach fundamental diesen Glaubenssatz für mich entwickelt, dass alles, was uns im Leben passiert, es macht oftmals keinen Sinn. Wir müssen das Leben vorwärts leben, aber wir verstehen es rückwärts. Und als ich in diesem ganzen Schmerz war, dachte ich mir immer, warum passiert mir das? Und ich wollte so oft aufgeben. Und jetzt rückblickend betrachtet, ist einfach der ganze Schmerz, ist jetzt mein Purpose. Und das zu verstehen, dass das Leben trotz alledem irgendwie doch immer für dich passiert und dass dich am Ende alles genau dahin bringt, wo du sein sollst. Wenn du das einfach auch als Glaubenssatz entwickelst, dann wird das Leben auch einfach einfacher.
Ja, voll. Ja, voll. Mir ist vorher gerade eingefallen, dass du geredet hast. Kennst du den Eckhard von Hirschhausen? Sagte der was? Das ist ein Mediziner aus Deutschland, der aber, glaube ich, jetzt, der praktiziert nicht mehr, sondern ich glaube, der ist auch irgendwo so in die Richtung und hat dann für sich festgestellt, okay, er ist einfach kein guter Arzt, weil er labert einfach irrsinnig gern, seine Berichte ufern aus und irgendwie das mit dem Konzentrieren und so ist nicht so sein Ding und das ist irgendwie als Arzt nicht so gescheit. Und dann hat er halt aus erst so eine Quasselstrippe auch und hat dann, ist dann auf Tour gegangen mit so einer Show. Also man würde, glaube ich, in Deutschland Comedian sagen oder so. Und ich habe dann einen Ausschnitt gesehen aus seiner Show und da beschreibt er so eine kleine Geschichte mit dem Pinguin. Und er sagt, er hat diesen Pinguin im Zoo gesehen und hat sich gedacht, was ist das für ein komisches Viech? Viel zu kurze Füße, um irgendwie zu gehen. Die Arme sind viel zu kurz. Was ist das überhaupt für ein sinnloses Wesen? Ich meine, das ist völlig sinnlos in dieser Landschaft. Und plötzlich ist dieser Pinguin ins Wasser gesprungen und hat dann gesehen, okay, wow, dieses Tier ist ein Meister im Wasser. Und das war so diese schöne Konklusion für ihn auch, dass du einfach nur die richtige Umgebung für dich finden musst, wo du einfach aufgehen kannst, wo du in deiner Welt bist und wo du dann auch richtig bist und wo sich dann deine Superpower entfalten kann. Und dann wird es immer Umgebungen geben, wo du halt einfach nicht passt und das ist okay.
Ja. Absolut, voll das schöne Beispiel. Es gibt doch auch von Albert Einstein diesen Spruch irgendwie, wenn du einen Fisch danach misst, seine Fähigkeit irgendwie einen Baum zu klettern oder so. ich weiß den Rest nicht, aber na, also dieses Beispiel halt, dass wir alle ja auch, also wir brauchen ja auch Menschen, die so diesen klassischen Alltag leben, weil Fakt ist auch, wir ADHSler sind so die Verrückten mit den innovativen Ideen. Meistens sind wir aber dann halt schon wieder bei der nächsten Idee und wir brauchen halt auch Leute, die diese Ideen dann umsetzen und in die Tat umwandeln. Das heißt, ich glaube, weder das eine noch das andere ist falsch. Unsere Gesellschaft funktioniert nur, weil wir diese unterschiedlichen Menschen, diese unterschiedlichen Anteile in Menschen haben. Und das halt zu verstehen, dass einfach jeder von uns seine Rolle in der Gesellschaft hat und es früher schon so war, in Urzeiten. Und ich bin auch der Meinung, dass wenn es keinen positiven Aspekt von Neurodiversität gegeben hätte, dann hätte sich das auch evolutionär nicht fortsetzen können. Und deswegen bin ich einfach der Meinung, dass wirklich wir brauchen diese Diversität in unserem System, in unserem Alltag. Und ich glaube, es geht einfach ganz viel nur darum, dieses Label rauszunehmen. Auch weder neurotypisch ist falsch, noch neurodivers ist falsch, sondern es gibt beides und wir brauchen beides und anstatt das auch so, du bist jetzt das und du bist das, sondern wie können wir zusammen einfach eine Welt erschaffen, wo wir alle unseren Platz haben und eben alle in einer Umgebung sind, die uns bestmöglichst hilft, unser volles Potenzial auszuschöpfen.
Voll, absolut, absolut. Du hast dir deine Umgebung geschaffen. Du hast schon so ein paar, du hast so ein paar Säulen auch schon gesagt, die für dich wichtig sind. Aber sind denn, gibt's so bestimmte Zutaten, wie du sagst, wo du sagen würdest, das sind die Zutaten, die ich in meinem Leben brauche, damit es mir gut geht. Und damit ich so, ja, damit ich aufblühen kann, quasi.
Also auf jeden Fall, ich sag mal so, die drei größten Werte für mich sind auf der einen Seite ein freies und selbstbestimmtes Leben zu führen. Es ist für mich einfach ganz wichtig, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffen kann und deswegen auch im Job, so sehr ich Erfolg hatte, auch als Führungskraft und so weiter, bin ich einfach trotzdem nicht die Person, die sich langfristig unterordnen kann. So, ich muss einfach mein eigenes Ding machen und deswegen, ich brauche mein eigenes Business, damit ich funktioniere. Und das Nächste ist Wachstum. Ich bin einfach jemand, ich habe einfach so einen Wissenshunger in mir und ich brauche einfach auch ein Spielfeld und eine Spielwiese, in der ich mich stetig weiterentwickeln kann. Und immer wenn ich das Gefühl habe, eben ich werde in eine Box gepresst, das ist dann, wo ich anfange zu rebellieren und wo es auch innerlich in mir rebelliert. und
I feel you.
Und deswegen ist für mich einfach auch so dieser Job, den ich jetzt mache, so die perfekte Kombination aus all den unterschiedlichen Aspekten an Informationen, die ich auch im Laufe meines Lebens lernen durfte und gleichzeitig ja was, wo niemals langweilig wird, weil ich ja mit jedem Bereichen mich neu einlernen kann und neue Dinge dazu lernen kann, mit jedem Kunden neue Sachen dazu lerne und dadurch ist es für mich diese niemals endende Spielwiese. Und das ist halt ein ganz wichtiger Aspekt, also dieses Wachstumspotenzial auch in den Dingen, die ich tue und gleichzeitig halt auch so eine Umgebung wie Bali. Also ich merke halt einfach, wenn ich in Deutschland bin, ich gehe einfach ein, weil ich halt auch einfach nicht wirklich viele Gleichgesinnte um mich rum habe. Ich bin sehr weird und ich laber zu viel und ich bin sehr bunt und ich fall auf und hier in Bali ist es halt einfach Ich war plötzlich so, krass, so anders bin ich gar nicht. Ich war einfach nur am falschen Ort, weil die sind halt
Falschen.
alle so.
Ja,
Und das
ja.
halt so zu sehen, wie viele es von uns eigentlich gibt, ist halt auch eine super heilsame Erfahrung. Und Bali ist halt echt so das Paradebeispiel. Es ist aber auch sehr viel und alles sehr schnelllebig und jeder kommt und geht. Deswegen, ich weiß nicht, ob Bali was für immer ist, vermutlich nicht, bin ich ganz ehrlich. Aber gerade ist es absolut perfekt, auch um beruflich voranzukommen, auch die Kontakte, die man hier macht. Bali ist perfekt dafür. Und deswegen, ich bin einfach so, ich war schon immer ein absoluter Freigeist. Ich bin nicht die Person, die sich irgendwie ein Haus und Kind und Hof und keine Ahnung wünscht, war ich noch nie. Ich passe nicht in das traditionelle Leben rein und dadurch ist halt einfach mein Lebensstil perfekt so. Im Endeffekt habe ich eigentlich immer noch einen Koffer, aus dem ich lebe seit 6 Jahren und ziehe halt damit durch die Weltgeschichte und bleibe halt so lange an einem Ort, wie ich sage, da habe ich das Wachstum, das ich brauche. Und wenn ein Ort ausgedient hat, dann erlaube ich mir weiterzuziehen. Und ich habe mich lange dafür verurteilt und auch Menschen im Umfeld haben mich sehr lange dafür verurteilt und kritisiert, dieses, warum kannst du nicht bei einer Sache bleiben? Warum kannst du nicht an einem Ort bleiben? Warum kannst du nicht dies und das und jenes? Ja, aber so bin ich halt, ja.
Rufzeichen. Du hast gerade mit dem, was du vorher erzählt hast, ich bin gerade, mein Gehirn ist gerade auf Nulllinie irgendwie oder in einem Space. Du hast irgendwas getriggert durch etwas, was du vorher gesagt hast. Und dann sind so Dinge gekommen. Ich weiß nicht warum, aber ich erzähle immer Leuten, als ich mein Business gestartet habe, ich habe 40.000 Dinge gleichzeitig gemacht. Also ich habe halt, keine Ahnung, ich habe halt meinen Kurs gemacht und dann musste ich einen Podcast machen, aber da musste ich auch irgendwie einen Blog schreiben und Instagram-Postings dazu und das müssen wir alles machen, aber es muss ja perfekt sein, aber es geht ja nicht aus, weil ich muss ja alles das machen. Und da muss ich noch einen größeren Newsletter machen und da müssen dann andere Leute mitarbeiten und da muss ich Fortbildung geben und sie werden. Und heute stehe ich halt oft da und sag, echt, das war echt mein größter Fehler, so als Selbstständige, dass ich begonnen habe, 40 Dinge gleichzeitig zu machen, weil ich habe dann viel gemacht, ja, und mein Unternehmen ist sehr schnell gewachsen. Ich hatte von Tag 1 einfach keine Probleme, aber es hat mich ausgebrannt irgendwie und es hat dazu geführt, dass ich 40 Dinge gemacht habe, aber nichts so richtig gescheit. Rechtschreibfehler in Postings und so weiter und so weiter. Da habe ich von meiner Mama immer so wütende Nachrichten bekommen. Da ist schon wieder ein Rechtschreibfehler drin. Das ist nicht professionell. Und ich so, oh mein Gott. Und jetzt durch das, was du gesagt hast, ich weiß nicht, aber plötzlich hat sich so eine Connection ergeben und ich habe mir gedacht, ah, ich wusste es halt nicht besser. Weil ich bezeichne das immer als größten Fehler, den ich halt so gemacht habe. Ja, und wenn ich den nicht gemacht hätte, dann wäre ich vielleicht woanders, bla bla bla. Ja, aber ich wusste einfach nicht besser. So funktioniert halt irgendwie mein Gehirn, warum auch immer, dass ich mir immer 40 Dinge gleichzeitig machen muss. Und jetzt verstehe ich das irgendwie anders zu handeln und zu sagen, nee, 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 tief durchatmen, jetzt bleib mal bei der Sache und dann schreib dir das andere auf und dann machst du es später. Ja, also danke für diese Connection. Das ist gerade irgendwie aufgepoppt und ich habe mir jetzt gerade gedacht, okay, mein Kopf ist gerade, was rede ich jetzt weiter hier? Das ist, nee, voll cool.
Das freut mich,
Ja,
dass du die Erkenntnis gewonnen hast.
mich auch.
Ist ja so. Wir machen immer das Beste mit dem, was wir zu dem Zeitpunkt wissen. Und deswegen, es
Ja,
gibt keine
voll.
falschen Entscheidungen. Weil wenn du es besser gewusst hättest, dann hättest du es ja besser gemacht. Aber mit der Information, die du zu dem Zeitpunkt hattest, hast du die bestmögliche Entscheidung getroffen. Und ich glaube halt da eben netter zu sich selbst zu sein. Und gerade wenn man halt auch so ambitioniert ist wie du und ich, glaube ich, und diese krass hohe Eigenerwartungen auch hat, ja, wenn du es besser gewusst hättest, hast du es besser gemacht. Und dann einfach netter zu sich zu sein, ist so entscheidend.
Voll. Und weißt du, der Satz, den du gerade gesagt hast, den sage ich immer zu meinen Leuten, mit denen ich arbeite. Zu dem Zeitpunkt hast du die beste Entscheidung von alles, was dir zur Verfügung stand, hast du die beste getroffen. Aber jetzt, und ich weiß das rational, und jetzt war so ein, weil irgendwie war jetzt so ein, kennst du das, wenn du was weißt und dann kommt der Moment, wo du es fühlst?
Ja,
So, ja.
absolut. Und
Das war's
manchmal
gerade.
müssen wir eine Sache 500 Mal hören
So, ja, damit es
und
klickt.
Ja, und manchmal ist auch einfach nur eben in Kombination mit einer Geschichte von der Person, dass es irgendwie plötzlich vom Wissen zu fühlen geht. Solche Momente hatte ich auch ganz viel. Und kennen und können sind auch immer zwei Sachen, ne? Das sagen meine Kunden auch immer. Ich weiß ja eigentlich, wie es geht. Und dann sage ich, ja, jetzt geht es
Aber.
darum, dass wir an der Selbstsabotage arbeiten. Und das kenne ich halt so gut. Ich wusste ganz genau, dass ich übergewichtig bin, dass ich besser essen muss. So, es geht nicht darum, dass wir nicht wissen, was gut für uns ist, sondern dass wir es nicht besser können. Und deswegen liebe ich halt auch die Arbeit mit dem Unterbewusstsein, weil halt einfach so vieles durch diese unterbewussten Glaubenssätze gesteuert wird, die wir schon von Kindheit an in uns eingetrichtert bekommen haben. Und wenn wir halt anfangen, an denen zu arbeiten und diese aufzulösen, dann wird es halt auch so easy. Und deswegen ist es auch manchmal echt so erstaunlich zu sehen, was für eine absolut krasse Verwandlung teilweise nach zwei, drei Coaching-Sessions schon passiert, weil wir einfach in der Tiefe arbeiten und nicht an der Oberfläche kratzen.
Voll, voll. Du hast vorher gesprochen, zu was quasi die Neurovisität oder ADHS jetzt bei dir geführt hat am Anfang. Also nicht, dass es dazu geführt, aber so Symptome, so aus dem nicht umgehen können mit gewissen Dingen, nicht wissen, was du brauchst. So, jetzt hast du dich entschieden, sober zu werden. Finde ich cool, finde ich super, kann man machen. Auf Essen kann man aber nicht verzichten. Das ist halt etwas, was wir
Richtig.
brauchen. Das geht halt nicht, kann man also nicht machen. So, und jetzt wäre so meine Frage an dich, weil für mich ist auch nochmal wichtig an der Stelle zu sagen, dass meine Auffassung von Hochgewicht oder von Binge-Eating ist eine, die sagt, das ist ein Symptom, ja. Und du bist jetzt nicht dick oder binget nicht, weil du zu undiszipliniert oder zu blöd bist oder einfach zu viel frisst, sondern da stecken oft Traumata im Hintergrund, da stecken oft Diagnosen im Hintergrund, die man nicht kennt. Und wenn man nicht kennt oder nicht weiß, was man braucht, wie man damit umgehen kann, dann äußert sich das. Oder eben mit Emotionen umgehen, mit Verletzungen umgehen, People-Pleasing, sich nicht abgrenzen können. Du kennst die ganze Palette.
Yep, been there, done that.
Genau, und da wäre jetzt meine Frage, und ich überzeichne das jetzt mal. Das heißt, mit der Diagnose würde ich jetzt sagen, oder mit deinem Weg, mit deinem eigenen Heilungsweg und so weiter, hast du auch das Binge-Eating so in den Griff bekommen. Ist das richtig?
Nee, das war tatsächlich schon lange davor.
Das war davor, okay.
Genau, also das Binge-Eating hatte ich schon einige Jahre davor in den Griff bekommen. Ich bin 2018 im Krankenhaus gelandet und ja, also ich habe mein ganzes Leben lang eigentlich ich bin zu Spezialist gerannt. Muss an der Stelle auch dazu sagen, dass ich als Kleinkind sehr krank war und tatsächlich die ersten 2 Jahre meines Lebens Antibiotika bekommen habe. Das heißt, mein Darm war zerstört. Ich hatte keine Darmgesundheit, auch als Kind. Ich war nur krank. Alles, was irgendwie jeder, der genießt hat und mir vorbeigelaufen ist, ich habe mich sofort mit allem angesteckt. Also ich hatte einfach ein ganz, ganz, ganz schlechtes Immunsystem und eine ganz schlechte Darmgesundheit. Und wir wissen ja alle, auch deine Darmgesundheit ist ja dann auch wieder für deine ADHS-Symptome verantwortlich und so weiter und so fort. Und für mich war es dann so, dass ich halt einfach mein halbes Leben irgendwie damit verbracht habe, von Spezialist zu Spezialist zu rennen, mit denen keine der Symptome, die ich hatte, hat irgendwie Sinn gemacht. Und dann bin ich 2018 mal wieder im Krankenhaus gelandet, körperliche wie mentale Schwierigkeiten. Und mir wurde gesagt, auf Papier ist alles gut. Und dann war ich so, ja, scheiße, aber ich habe einfach, meine Lebensqualität ist so dermaßen beschissen. Was mache ich jetzt? Und das war auch der entscheidende Moment. Oder einer der ganz entscheidenden Momente auf meiner Reise, wo ich gecheckt habe, es wird keiner kommen, um mich zu retten, sondern es liegt jetzt an mir, was zu verändern. Und davor dachte ich immer, das war halt auch dieses, ich bin von einem Diätkurs in den nächsten und ich habe immer mir irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel bestellt, weil ich immer dachte, die eine Diätpille, die wird's rausreißen. Und das war der Moment, wo ich gecheckt habe, es wird niemand kommen, sondern es liegt jetzt an mir, was zu verändern. Und ich bin dann witzigerweise aus dem Krankenhaus rausgekommen und es war diese Documentary auf Netflix, What the Health? Und dann bin ich tatsächlich über Nacht vegan geworden. Also ich war davor der krasseste Fleischesser und bin dann über Nacht vegan geworden. Und tatsächlich waren ganz, ganz viele meiner Symptome innerhalb weniger Wochen weg. Und das war dann für mich irgendwie so mein Stepping Stone für alles andere eigentlich. Also ich bin inzwischen noch nicht mehr vegan und ich sage auch nicht, dass Veganismus der heilige Gral ist, sondern für mich ging es einfach darum, ich habe davor halt nur verarbeitete Lebensmittel gegessen und halt das erste Mal in meinem Leben habe ich mir überhaupt über das Thema Ernährung Gedanken gemacht. Und an der Stelle muss ich halt auch sagen, ich finde es so traurig, wie wenig in unserem Gesundheitssystem überhaupt über das Thema Ernährung gesprochen wird im Zusammenhang mit Krankheiten, wenn wir alle wissen, dass eigentlich so viele Krankheiten halt eben durch unsere schlechte Darmgesundheit und so weiter verursacht wird. Und das war dann für mich so der Stepping Stone, also zu verstehen und mich mal wirklich auch damit auseinanderzusetzen. Essen ist halt nicht nur dafür da, dass ich irgendwie meine Gefühle unterdrücken kann oder dass ich dann Dopamin kriege und irgendwie Schokolade habe und es mir besser geht, sondern mal wirklich mich damit auseinanderzusetzen, was löst Nahrungsmittel in mir aus, welche Vitamine brauche ich und so weiter und so fort. Und daraufhin habe ich dann auch mein Studium zur Ernährungsberaterin gemacht. Und da habe ich dann halt wirklich fundamental auch meine ganze Beziehung so zu dem Thema Essen und warum esse ich und eben auch emotionales Essen, so die ganzen Verbindungen gemacht. Und dann habe ich ohne Diät, ohne sonst irgendwas, einfach wirklich auch in einem langen Zeitraum hat es gedauert, diese 20 Kilo abzunehmen, aber halt wirklich einfach intuitiv im Einklang mit mir, mit meinem Körper. Und ja, das war so eine ganz eigene Reise für sich. Und genau, also von daher, für mich war wirklich diese Beziehung, die ich zu Nahrungsmitteln und zu Essen habe, war eine ganz, ganz entscheidende, die ich anschauen durfte, um dann halt eben auch intuitiv zu essen. Und ich muss auch sagen, dass Intermittent Fasten mir voll geholfen hat, mein Binge-Eating unter Kontrolle zu kriegen. Also die Tatsache, dass ich eigentlich jeden Tag so zwischen 14 und 16 Stunden faste, hilft mir extrem, mein Essverhalten zu regulieren. Genau.
Ja, cool. Danke für deine Offenheit da auch und dass du da so offen drüber sprichst, weil es ja auch oft so ein Thema ist, wo man ungern drüber redet. Deshalb danke dir. Ich fand jetzt total spannend und total schön, dass du gesagt hast, ich habe meine Ernährung umgestellt und so an dem Thema Emotionen und emotionales Essen mich damit beschäftigt. Und dann ging das Gewicht mit der Zeit halt runter. Aber du hast was anderes fokussiert, oder? Du hast jetzt nicht fokussiert, genau. So, ich muss jetzt eine Blitzdiät machen, sondern du hast dich mit fundamentalen Dingen beschäftigt, mit wichtigen, ich sage immer Grundlagen. Ich finde, das ist so die Foundation. Und ich erlebe das halt so oft, gell, in meinem Ding, dass alle sich so auf das Gewicht fokussieren. Und wenn ich dann abgenommen habe, dann, keine Ahnung, ist mein ADHS anders und dann bin ich glücklich und dann habe ich meinen Traumpartner, dann kommt der Prinz dahergeritten, dann kriege ich die Beförderung. Naja, es ist,
ja, das ist,
wir stellen uns das so vor. Also implizit, weißt du, unbewusst, weil schau dir mal so Instagram-Accounts an von erfolgreichen Menschen, die sind alle schlank und dann siehst du da im Hintergrund Yachten und dieses und toller Lifestyle. Und wir verbinden das ja unbewusst damit. Ja, finde ich total schön, dass du da für dich ja gesagt hast, nein, ich arbeite jetzt an meinem Essverhalten, ich arbeite an den Emotionen und dann hat sich das eingependelt. Das finde ich jetzt auch total schön.
Also zwei Sachen zu dem Thema. Also erstmal für mich auch und auch im Zusammenhang mit ADHS ist es voll wichtig zu sagen, was ich loslassen durfte, ist dieses Schwarz oder Weiß, alles oder nichts Prinzip. Das ist bei uns ADHSlern ganz extrem ausgeprägt, dieses entweder ich gehe dann in eine absolute Crash-Diät oder ich mache halt gar nichts mehr. Also das ist bei uns in jedem Lebensbereich sehr stark ausgeprägt. Und das war halt ein ganz wichtiges, also dieses wirklich nicht zu sagen, hey, das ist jetzt mal wieder so ein neuer Trend, auf den ich gerade aufspringe, sondern wirklich langfristig meinen Lebensstil umzustellen. Das war die eine Sache. Und die andere ist auch, mir geht's jetzt nicht so viel besser, weil ich das Gewicht abgenommen habe. Und ich lebe jetzt auch nicht hier auf Bali, weil ich so das Gewicht abgenommen habe, sondern es ging darum, zu wem ich geworden bin auf diesem Prozess dahin. Und das sage ich meinen Kunden auch immer. Also wenn wir uns aufhören, auf dieses Ziel zu konzentrieren und auch dieses Wenn-Dann-Prinzip, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Das kannst du auf jeden Lebensbereich übertragen und das ist einfach Bullshit. Sondern das, worum es geht, gerade mit ADHS, ist auch einfach einen Weg zu finden, wie du dich für den Weg belohnst, dass der Weg dahin auch Spaß macht.
Ja.
Und gleichzeitig eben auch, der Grund, warum ich stolz auf mich bin, ist nicht die Gewichtsabnahme, sondern dass ich eben gelernt habe, diszipliniert zu sein, dass ich gelernt habe, auch ins Gym zu gehen, wenn ich mich nicht danach fühle. Also all diese Kleinigkeiten, eher dieser Charakter, der geformt wurde durch diese Zeit und durch dieser Weg, ist das, worauf ich stolz bin. Und alles andere folgt dann einfach nur. Und das halt eben zu verstehen, dass es nicht das Endergebnis ist, sondern der Weg dahin. Das heißt, ich würde heute niemals da stehen, wo ich stehe, wenn ich magisch über Nacht irgendwie, weißt du, Bypass, keine Ahnung, wie der ganze Kram heißt, und dann das Gewicht magisch weg gewesen wäre, ohne was ich da dafür hätte machen müssen. Und deswegen das halt auch zu verstehen, dass der Weg dahin Das klingt so absolut klischeehaft wie so ein Instagram-Quote, ne?
Ja, aber
Aber
es
der Weg
ist
ist das
so.
Ziel.
Der
Es
Weg
ist
ist,
so.
ja.
Ja.
Du sagst, du verwendest so viele Formulierungen wie ich. Das ist echt lustig. Wirklich lustig. Ja, es ist so. Es ist doof, es ist ein doofer Spruch, aber es ist halt so.
Ja. Und ich habe es
Jessica.
gehasst, wenn es früher jemand gesagt hat,
Ja, ja,
was
ja,
das war.
ja, ja. Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer.
Genau. Genau.
Voll. Jessica, ich habe bei unserem letzten Gespräch habe ich schon gesagt, oh, die Zeit vergeht viel zu schnell. Ich danke dir total. Ich möchte gerne so ein bisschen zum Abschluss kommen hier, auch wenn mein Herz schmerzt dabei. Ich frage am Ende gerne, wenn du jetzt das ganze Gespräch nochmal reflektierst, das wir jetzt so hatten, so 50 Minuten lang, was sind denn da so Dinge, wo du sagst, das nehme ich mir heute mit oder mit was gehe ich da raus aus diesem Gespräch?
Ich glaube, und es fällt mir schwer, das zuzugeben, mein absolutes Kryptonit ist immer noch, dass ich viel zu hohe Erwartungen an mich selber habe. Und in Gesprächen wie diesen wird mir eigentlich immer erstmal bewusst, nicht was ich noch vor mir habe, weil meine Visionen sind groß, aber vor allem zu verstehen, wie viel Weg ich schon gegangen bin und mir da mehr Anerkennung dafür zu geben und stolz auf mich zu sein und nicht genau das, wenn dann. Und auch mich daran selber immer wieder zu erinnern, wie weit ich schon gekommen bin. Und die Reise hört ja nie auf. Und es wird immer ein nächstes Ziel geben. Und genau, diesen Weg anzuerkennen und stolz auf sich sein und ab und zu auch einfach mal stehen zu bleiben und die Aussicht zu genießen, anstatt auf den nächsten Berg zu springen. Ich glaube, das ist gerade so das, was mir in den Kopf gekommen ist. Ja.
Voll schön. Voll schön. Mich hat heute, also abgesehen von dem Klick, der heute irgendwie da passiert ist, war für mich nochmal ganz, ich weiß nicht, mich hat berührt, die richtige Umgebung für sich zu suchen, weil das auch so ein Thema ist, mit dem ich mich seit ein paar Wochen einfach intensiv auseinandersetze, auch unternehmerisch einfach. Die Menschen um sich zu haben, die man braucht, und sich die Umgebung, egal ob das Job, privat oder so ist, so zu gestalten, wie es einem selber gut tut, anstatt zu versuchen, sich anzupassen in einem Rahmen, der halt da ist und der sich eigentlich gar nicht wie man selber anfühlt. Das ist etwas, was mich heute nochmal sehr berührt hat und mit was ich sehr in Resonanz gegangen bin. Wie kann man dich erreichen, Jessica? Wo findet man dich, wenn man sagt, wow, von der will ich mehr?
Naja, eigentlich ist Instagram die beste Plattform. Da ist auch meine Webseite verlinkt. Also Jessica Wölfel ist mein Handle überall. Und genau, da gibt es dann auf Instagram all die Insights. Habe auch gerade einen Workshop gegeben und habe jetzt auch ein Gruppencoaching gelauncht. Und ja, genau, weil ich komme nicht mehr hinterher. Also, irgendwie wächst das Ganze schneller, als ich es mir hätte jemals erträumen können. Und genau, deswegen Instagram ist so mein
Ja,
Kanal.
sehr. Wir werden das verlinken. Also ich werde das verlinken unter der Folge. Ich sage danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, dass du auch deine Erfahrungen, deine Geschichte hier geteilt hast. Und ja, mehr kann ich gar nicht sagen. Ich bin berührt und dankbar. Und dieser Podcast geht jetzt mal in die Weihnachtspause. Gibt's, feiert ihr auch, stehen Christbäume rum? In Bali, in
Ja,
den, wo du lebst.
teilweise aus Bierflaschen.
Oh, okay.
Also, Christmas-Feelings habe ich überhaupt gar nicht. Bali ist nicht, also da halt auch durch das Wetter bedingt, ne? Kommen jetzt hier nicht wirklich Weihnachtsgefühle auf. Aber wir feiern in der kleinen Runde. Eine
Ja.
Freundin von auch zu Hause machen wir so mit Kakaozeremonie und alles
Ah,
wirklich total
schön.
schön. Wir gehen tatsächlich an Weihnachten auf einen Kirtan. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist
Ja,
so
na klar.
Ja, okay, perfekt. Also von daher, auch Weihnachten ist hier absolut unkonventionell und im kleinen Kreis witzigerweise auch alles Freunde, die eigentlich auch Coaches sind und die auch nach Bali ausgewandert sind. Und von daher, ja, ist das so unsere Form von Zusammenhalt und Heimat und Familie. Ja.
Voll schön. Dann wünsche ich
Genau.
dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Viel Spaß beim Kirtan. Ich hoffe, du singst und tanzt mit.
Aber natürlich.
Ja. Und ja, einen guten Rutsch in das Neue. Ja, vielen Dank, dass du heute da warst, Jessica.
Danke, das wünsche ich dir auch. Vielen Dank, dass du mich hattest. Vielen Dank für die Möglichkeit. Ich freue mich auch sehr, dass wir uns hier connected haben und ja, auf alles, was noch folgen wird. Deswegen vielen Dank und ja, dir auch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch.
Danke dir, danke dir. Ciao.
Ciao.
Das war eine Folge von Food Feelings, die Business Edition. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, du kannst wertvolle Erkenntnisse und Impulse für deinen eigenen Weg mitnehmen. Wenn das so ist oder wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf dein Feedback überall da, wo du Podcasts bewerten kannst oder auch auf Instagram unter cornelia_fichtel.